Okay, 1. Korinther 5. Ja, ich bin so froh, dass wir Vers für Vers, Kapitel für Kapitel durch jedes Buch der Bibel gehen und jeden Brief. So, Manfred, jetzt pst. Weil das uns auch zu Bereichen bringt, die ich von mir aus wahrscheinlich nie ansprechen würde. So, ne? Heute geht es um Gemeindezucht. Na, was für ein schönes Thema. Ein Lieblingsthema von mir. Ich kann nichts anderes predigen als Gemeindezucht. Und Warnung vor Unzucht. Aber ist super wichtig. So, ne? Und werden heute noch mal ein bisschen mehr Einblick reinnehmen. Machen müssen. So, fangen wir an zu lesen. Vers 1. Überhaupt hört man von Unzucht von unter euch, und zwar von einer solchen Unzucht, die selbst unter den Heiden unerhört ist. Dass nämlich einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgebläht und hättet doch eher Leid tragen sollen, damit der, welcher diese Tat begangen hat, aus eurer Mitte hinweggetan wird. Also, folgendes Problem. Da ist ein Typ, der macht mit seiner Schwiegermutter rum und die ganze Gemeinde weiß es. Nicht nur das, sondern die ganze Stadt weiß es. Und Paulus schreibt hier, selbst unter den Heiden, ne, und damals war es wie heute, da gibt es überhaupt keinen Unterschied, so, kannst hingucken, wo du willst, so, ich weiß noch, wisst ihr, naja, als ich noch in der Schule war, da ab 12 fing das schon an, so mit diesem Druck irgendwie, ne? Du musst sexuelle Erfahrungen machen oder bla, ne? So, ich weiß nicht, wie es unter Frauen ist, aber unter Mädchen, aber unter Jungs ist der enorm, der Druck. Ne? So, jedenfalls da, wo ich herkomme. So, und mit 14 musstest du auf jeden Fall schon mal Sex gehabt haben, ansonsten warst du, ne? So, und alle haben sich Geschichten ausgedacht und haben das dann so erzählt, was sie alles erlebt haben, obwohl da nie was war, ne? Aber diese Geschichten wirken halt für so einen jungen Mann ziemlich real, ne? Und dann kommt man zu der Stelle, dass man denkt so, ja, aber ich noch nicht, so, ne? So, ich muss das jetzt haben, ich muss das jetzt machen, ne? Und schon beginnt dieses Denken an Unzucht so im Kopf, ne? Und kommt ins Herz und du beschäftigst dich nur damit. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da nicht normal oder wo ich herkomme, aber meine ganzen Gedanken haben sich eigentlich dann nur um Mädchen gedreht. Und Jesus sagt, so ein Ehebruch kannst du schon begehen, bevor du verheiratet bist. Ne? Ehebruch fängt in deinem Kopf an. Du hast die Ehe nicht gebrochen, so wenn du den physischen Akt hattest, sondern Ehebruch beginnt schon, wenn du den physischen Akt dir vorstellst. Ne? So ein, und du hast eine Ehe gebrochen, einmal die Ehe mit der Frau oder dem Mann, den du dir da vorstellst oder den du hattest. Ne? Weil irgendein Partner wird diese Person auch haben. Auch wenn sie noch nicht verheiratet ist, für Gott steht es fest. So, und du wirst deine zukünftige oder deinen zukünftigen schon eine Ehe brechen, bevor du überhaupt ihn kennengelernt hast. Ne? So, und Unzucht, das werden wir heute mal sehen, ist was nicht nur physisch zerstört, ne? Ist nicht nur was irgendwie uns trennt von Gott, sondern es ist was unseren Tempel von innen her verunreinigt, was uns seelisch auch zerstört. Und ich bin ein paar Beziehungen eingegangen, bevor ich geheiratet habe und Jesus kennengelernt habe. So, und ich kann nur sagen, Hände weg. So, weil jedes Mal, wenn man sich mit jemandem verbindet, so, die Bibel, das ist was total, Gott hat da was erschaffen, was so tief ist und so mächtig und so besonders, so wie es nichts Vergleichbares gibt, außer die Beziehung, die wir mit Gott eingehen. Ne? So, diese Ehe, dieser Sex auch, dieses Einswerden, ein Leib werden, ne? So dieses in Anführungsstrichen mystische Verbinden, ne? Das ist was ganz Besonderes. Und Gott hat gesagt, ich will, dass der Mensch das erlebt. Deswegen hat er Adam gesehen und hat gesagt, ich mach dir eine Eva. So, ich will, dass du das hast. Ne? Ich will, dass du nicht mehr allein bist, sondern dass du jemanden hast und dass du mit ihm so sehr verschmelzt, dass ihr eine besondere Einheit seid, wie du es mit keinem anderen Menschen haben kannst oder haben solltest. So. Und die Bibel sagt uns so, wenn wir sexuell mit jemandem eingehen, so, dann werden wir eins. So, das bedeutet, so eine Prostituierte oder ein Prostituierter, so ist mit sehr vielen Menschen eins. Und wer schon mal sexuell aktiv war, so ein, der weiß ganz genau, von was ich hier rede. So ein, du lässt was zurück bei demjenigen, ne? Und er lässt was bei dir zurück. Und es raubt dir Stück für Stück immer mehr von dir. Von dem, was eigentlich nur Gott und deinem wirklichen Ehepartner gehört. Ne? So ein, und diese Einheit, die so heilig ist und die so rein sein sollte, ne? So ein, die Welt lehrt uns, dass es sowas nicht gibt. Ne? So ein, dass man aktiv sein soll und dass man heute, so sagen mir die Kids, wenn ich auf die Straße gehe, so, dass es out ist, so ein, wenn man nicht eine homosexuelle Erfahrung zumindest gehabt hat. Man muss ja nicht schwul werden, ne? So ein oder lesbisch, aber eine homosexuelle Erfahrung sollte schon man schon gehabt haben, ansonsten ist man nicht richtig. So ein, aber genauso krank oder pervers oder verschoben, genauso war es auch damals schon. So ein, aber selbst die Heiden, so ein, und wir wissen noch, Korinth war dafür bekannt, so für ihr unmoralisches Leben. Wenn jemand die Ehe gebrochen hat oder total besoffen irgendwo am Straßenrand war oder gestohlen hat oder so, dann hat man gesagt, in der ganzen Region damals, du Korinther. Ne? Weil Korinth war eine ganz besondere Stadt, so einfach so verdorben und so dunkel. Ne? Bisschen wie Görlitz. So. Ja, so ein, halt sehr krank. Aber Paulus sagt ja, oh Mann, ihr solltet ein Zeugnis sein, ihr seid wiedergeboren, ihr seid einen Bund eingegangen, eine Ehe mit Gott. Ne? So ein, und die Heiden, die Gott nicht kennen, die gucken euch an, euch als Sinnbild für Gott, so ein, und sind geschockt über das, was ihr da macht, weil das würden die noch nicht mal machen. Ne? Damals war es per Gesetz sowas verboten, es war einfach so wie als ich groß geworden bin, so ein, das war ein absolutes Unding, so ein, sich zu outen als Homosexueller. Ne? So ein, heute ist es normal, aber damals, ich bin irgendwo aufgewachsen, da war das absolut null. So, ne? Das durfte nicht sein. So, ich vermisse die Zeit auch ein bisschen. So, aber wie dem auch sei, Paulus sagt jemand, ihr sollt euch schämen. Aber, und das ist das krass, wenn wir heute durch den Text gehen, er spricht jetzt noch nicht mal diesen jungen oder älteren Mann, was weiß ich, oder die Stiefmutter persönlich an, sondern die Gemeinde. Und darum geht es heute eigentlich. So ein, er spricht jetzt zur Gemeinde und sagt, ihr habt gefehlt. So ein, und die Gemeinde ist bestimmt schon zu ihm hingegangen und hat gesagt so, hey, lass das sein. Aber er wollte halt nicht hören. Ne? Und dann sagt die, ihr seid aufgeblasen, aufgebläht. Und ihr hättet lieber Leid tragen sollen, also sagen sollen, raus, so ein, als, ja, als den Kompromiss zu tun und den in eurer Mitte zu behalten. Ne? So. Und ich verstehe das. Keine Ahnung, es fällt leicht zu lieben, manchmal nicht, aber ne, so ein, es fällt viel leichter zu lieben und jemanden zu segnen, als hart zu sein und ernst zu sein. Und Paulus redet hier nicht nur zu den Leitern oder zu den Mitarbeitern, die geistliche Leitung haben sollten eigentlich oder geistlich Vorbild, sondern er redet hier zur gesamten Gemeinde, ne, und sagt hier, hey, ihr habt Sorge füreinander zu tragen. Ihr habt das nicht alles auf den Pastor abzuschieben oder auf irgendwelche Leiter oder sonst was. Na, die sollen den Mund aufmachen und sollen das sagen. Ihr habt das nicht alles auf den Heiligen Geist abzuschieben, weil der ist in jedem von euch und der möchte euch benutzen. Ne? So, ihr habt, seid eine Familie und eine Familie hat eine Verantwortung füreinander. Und da hat jeder die Autorität bekommen, den Mund aufzutun, um sein Familienmitglied zu beschützen, zu lieben. Ne? So auf den rechten Pfad zu bringen. Ich habe da drüber nachgedacht und ich war schon in ein paar solchen Situationen und ich habe da nicht so klar geredet wie hier. So ein, aus Angst, denjenigen zu verlieren. Ja. So ein, aber Gott hat mir heute mal ans Herz geredet und hat gesagt, so Mann, so ein, wenn du wirklich, willst du wirklich deine Brüder und Schwestern lieben, so, dann musst du auch die Liebe leben, dann musst du auch zur Wahrheit stehen und die Wahrheit mehr lieben als das Unrecht. So, die Liebe macht keinen Kompromiss und die Liebe geht nicht drum herum, sondern die Liebe will rausreißen, wenn jemand in Gefahr ist. Und Paulus sagt hier als Gemeinde, ihr sollt euch nicht fremd sein, wie Fremde, die zum Gottesdienst kommen, sondern ihr seid Familie, ihr habt füreinander Sorge zu tragen. Und mir fällt es, eigentlich ist es logisch, ich meine, oben ist meine Familie, meine Frau, ich, meine drei Kinder. Ja, so ein sehe ich meine Kinder, wie sie in Gefahr kommen oder wie sie was tun, wo ich weiß, es schadet ihnen, früher oder später, ne? So dann stoppe ich das. Wenn meine Frau sich daneben benimmt oder irgendwas falsch macht, ne? Oder ungerecht war oder so, dann sage ich ihr das, ne? So und sie macht das mit mir genauso und meine Kinder machen das mit mir. Ne? Ich bin zwar der Vater und die haben mich lieb und respektieren mich auch als Paar, aber was denkst du, wie oft die mich schon zusammen das ist falsch gesagt, aber wie oft sie mich schon korrigiert haben oder mir gesagt haben, hey, mit anderen Worten, aber im Endeffekt, Paar, du hast gerade gesündigt. Ne? So, das war nicht korrekt, wie du dich verhalten hast. So, und ich höre das und ich bin beschämt, klar, und auch innerlich ein bisschen verletzt, weil ich höre das auch nicht gerne, wenn mich jemand korrigiert. So, aber auf der anderen Seite stehe ich denn da mit der Wahrheit und bin nackt in dem Moment, ne, und hab dann zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich weiter und sage, ist mir egal. Oder ich sage, ja, tut mir leid, hast recht. Will es nicht nochmal machen. Aber in der Gemeinde ist es was anderes, ganz anderes manchmal. Ne? Ich meine, eigentlich würde ich sagen, wir sind Familie. Aber wenn ich in dem Bereich gucke, mit der Gemeinde Zucht, dann muss ich echt sagen, da seid ihr mir doch eher fremd als Familie. Ne? Weil da will ich niemanden verletzen, niemanden auf den Schlipp treten, da bin ich lieber ruhig und versuche drum herum zu gehen. Ne? Aber mit meiner Familie würde ich es klar ansprechen. Ne? Und deshalb sagt Paulus wieder, Mann, ihr seid füreinander, habt ihr Sorge zu tragen. Ihr sollt euch nicht als Besucher sehen, sondern als Familie. Und eine Familie bestärkt sich. Und eine Familie tröstet sich und eine Familie ermahnt sich auch. Ne? Aber ihr habt euch, seid aufgeblasen. Aus Liebe zu euch selbst. Ne? Ja, wir sind eine moderne Gemeinde, das war damals, machen wir nicht. Oder ja, das kann man nicht mehr so eng sehen oder so und dies und jenes. Ne? Wir sind da ein bisschen toleranter und offener, sonst würden wir alle verscheuchen. Aufgebläht. Und aufgebläht ist man dann, wenn man dem, dem man eigentlich untergeordnet ist, so nach unten befördert und sich darüber stellt. Ne? Bei uns ist es Gott und Gottes Wort und unsere Brüder und Schwestern. Der Heilige Geist, der in uns wohnt. Vers 3. Denn ich, als dem Leib nach abwesend, dem Geist aber anwesend, habe schon, als wäre ich anwesend, über den, der dies auf solche Weise begangen hat, beschlossen, dem Betreffenden im Namen unseres Herrn Jesus Christus und nachdem euer und mein Geist sich mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus vereinigt hat, dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. Der Typ lebt offen in Sünde. Und Paulus sagt so, ich liebe diesen Mann. Und er sagt hier nicht, er ist abgefallen, nur weil er sich in Sünde bewusst lebt, sondern er sagt ja, der ist errettet und ich möchte, dass seine Seele errettet bleibt, deswegen übergebe ich ihn den Satan, dass sein Fleisch drangsaliert wird. Ne? Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde. Ne? Und Paulus, man könnte sagen, oh, das ist ja so krass, ne? Aber auch das ist Liebe. Und hier, und da muss man echt drauf achten, hier geht es nicht darum, dass jemand in Sünde ist, weil wir alle sind Sünder. Da geht es nicht darum, dass jemand in Sünde ist und vom Heiligen Geist angesprochen wird oder vom einem Bruder oder einer Schwester oder von seinem Gewissen, ne, wo er sagt so, oh Mann, das wird schon wieder. Ne, es tut mir leid, ich will das nicht. Ich weiß, ich werde es bestimmt gleich wieder tun, aber ich will das nicht, so verändere mich. Ne. Das ist nicht, hier geht es nicht um jemanden, der Buße tut. Weil dem ist vergeben. Das ein Herz, das so jemand, der so jung ist im Glauben oder geistlich unreif und sein Fleisch nicht kontrollieren kann, noch nicht in dem Maße, ne, Aber ein Herz hat, das sagt, ich will das aber nicht. Das ist das Herz, das Gott braucht, um Reife zu bringen. Ne? Darum geht es Gott nicht mehr. Dafür ist Jesus gestorben, wir sind rein da. Ne? Wir sind weiß angezogen. Hier geht es um jemanden, der angesprochen wurde vom Geist, hundertprozentig als erstes, ne? Bestimmt auch von seinem Gewissen, von der Gemeinde, sogar wahrscheinlich von Leuten, die Jesus gar nicht kennen, von außerhalb. Ne? Aber der bewusst gesagt hat ist mir egal, was Gott sagt, ist mir egal, was der Geist mir sagt gerade, ist mir egal, was die Gemeinde denkt, ich mach das trotzdem, ich will das jetzt. Ein Herz, das keine Reue zeigt, sondern ein Herz, das sich bewusst entscheidet gegen Gott. Ne? Und da sagt Paulus, den kann man nicht so gehen lassen. Wenn du den weiter wachsen lässt, und in der Gemeinde lasst und ihn behütet und segnet weiter und einfach so, dann wird er abfallen, der wird sterben. Und nicht nur das, werden wir gleich lesen, der wird die ganze Gemeinde zum Sterben bringen. Diese ganze Einheit, diese Reinheit. Dieser Geist kann nicht mehr sich so entfalten, wie er es tun würde, wenn der Leib heilig ist. Ne? Und deswegen müsst ihr den zurechtweisen. Wenn ihr die Gemeinde liebt und wenn ihr euren Bruder oder Schwester liebt, dann redet das an. Ich musste auch schon mal jemanden Satan übergeben, eigentlich schon zweimal. Das ist echt das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und bevor man so einen Schritt tut, da betet man wochenlang, ein halbes Jahr lang, ich ein Jahr lang. Weil das ist wirklich der allerletzte Schritt. Ne? Bevor sowas passiert, sagt die Bibel, haben wir persönlich zu denjenigen zu gehen und das anzusprechen. Und nicht, hey du, sondern in Liebe und in Respekt. Ne? Mit dem Herzen, ich möchte denjenigen ermahnen, aber gleichzeitig erbauen. Und würde seine Augen zu Jesus richten. Ne? Wir haben hinzugehen, wir haben zu sagen, hey, mit einem Vers, guck mal, du lebst gerade so oder du machst das. Wir können da zusammen durch. Ich kann für dich beten. Ich kann dir helfen. Aber geh den Weg besser nicht weiter. Weil du wirst dir echt schaden. Und nicht nur dir. Unsere eigene Sünde betrifft uns nie nur allein persönlich. Wenn wir sündigen, dann müssen da immer alle drunter leiden. Und das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Und wenn er trotzdem oder sie sagt, ist mir egal, was du hier sagst, was hast du mich hier zu richten? Du hast immer nur was auszusetzen an mir oder was weiß ich. Ne? Das geht dich überhaupt nicht an. Das ist mein Leben, meine Entscheidung. Dann sagt Paulus Herr, dann nimm zwei oder drei mit dir. Am besten Männer oder Frauen Gottes. Und dann klärt das zusammen und sprecht es nochmal an. Ne? Hey komm, wir wollen für dich beten. Hey, das ist nicht der richtige Weg. Guck, was die Bibel sagt, guck, was Gott sagt. Wir können das hier so nicht stehen lassen. Und wenn der oder diejenige dann weiter sagt, ist mir egal, was du sagst, lass mich endlich in Ruhe, ich mach das hier weiter, dann soll man so auch nicht aus der Gemeinde schmeißen, sondern soll man zur Leitung gehen. Zu den geistlichen Leitern. Weißt du? Und da alles geht im Gebet vor und im Gott suchen und in ihm fragen, soll ich was sagen, was soll ich sagen, wann soll ich sagen und wie soll ich sagen und mit wem soll ich sagen. Ja. Und ich möchte, dass du redest durch mich als dein Werkzeug. Ich möchte hier nicht als Richter aufkommen, sondern als liebendes Werkzeug. Und wenn die Leitung dann redet, ne, soll der oder diejenige, soll das vor der ganzen Gemeinde kund werden. Ne? Also da wird nicht vorher schon hinterm Rücken hin und her geredet und guck mal, und ja, ich habe alles versucht und ach komm, lasst uns für den oder diejenige beten, die lebt voll in Sünde. Ne? Beim Gebetskreis oder was weiß ich, oder zu Hause von Mama und Papa oder von Kindern, das hat da nichts zu suchen. Das bleibt was zwischen uns und Gott. Und wenn man da zwei noch dazu nimmt, dann bleibt das in diesem Kreis mit Gott. Und wenn es dann vor die Gemeinde geht, dann ist es öffentlich, dann wird er bloßgestellt vor der Gemeinde. Und das ist wichtig. Das ist total, keine Ahnung, das ist Meistens ist, wenn es so weit kommt, so dass jemand bloßgestellt wird, so öffentlich, ne? So ist das schon der Punkt, wo die meisten halt sagen so, ah, es tut mir leid, ne? Ihr habt recht, das ist Sünde, ich spreche es jetzt an und ich will das raus haben. So, dann hat sich's meistens schon erledigt. Aber es gibt Leute, die so tief drin sind, dass sie sagen, nee, will ich nicht. Ich will, ist mir wurscht jetzt, was Gott hier sagt. So, das ist, streich ich. Ich mache mein Ding weiter. Ich will glücklich werden. Ne? Wer in Sünde ist, ist blind. Für die Wahrheit. Dann sagt Gott, dann raus. Und das ist wirklich schrecklich, aber es ist wichtig. Und manchmal, ist ein Fehler, wenn die Gemeinde, weil sie denkt, das ist Liebe, das, was die ganze Gemeinde krank macht, drinnen lässt. Ne? Weil sie denkt, naja, irgendwie, so wird das schon. Weil das Problem ist, dass man dann die Konsequenzen erleichtert für denjenigen, was Sünde nun mal mit sich bringt. Ne? Und manchmal ist es halt dran, wie mit meinen Kindern auch, wenn sie sich immer wieder weigern bei einer Sache, ne? Und ich rede jetzt hier nicht von Lappalien, sondern von Sachen, wo ich weiß, so, das wird denen absolut schaden. Ne? Wie wenn meine Kinder älter werden und anfangen zu saufen oder so. Ne? Oder anfangen, irgendwelche Drogen zu nehmen. Oder anfangen, irgendwie rumzuschlafen. Ne? Dann wird das Konsequenzen haben, dann werde ich sie warnen, ne? Und ich werde sie lieben und ich werde ihnen das erklären und ich werde für sie beten. Aber auch wenn sie sich dagegen stellen, ne? Dann werde ich zu meinen Kindern sagen, dann müsst ihr mit den Konsequenzen jetzt leben. Nach einer langen Zeit, wahrscheinlich in sehr langen Zeit, ne? Und sehr vielen Versuchen. Aber irgendwann dann ist der Punkt, wo ich meine Kinder wirklich weiter lieben muss und nicht aufhören darf zu lieben, wo ich dann sagen muss, dann such dir eine eigene Wohnung. Oder ich werde dir deinen Umzug jetzt in deine Wohnung mit deiner Freundin nicht bezahlen. Oder was weiß ich, ne? Ich werde dir die Sünde nicht finanzieren. Sondern da musst du dann auch alleine durch. Und das Leben ist schwer. Und Christen außerhalb der Gemeinde werden schwach, und werden krank. Das ist so. Wir sind Herdentiere. Wir sind nicht dazu gemacht und nicht dazu geschaffen, allein zu sein für uns. Und manche Christen denken, dass sie Gemeinde nicht brauchen, dass sie stark sind und ja ihre Andacht machen und sonst was. Aber das ist ein Fehlschluss. Das ist von Satan. Weil Gott hat gesagt, wir sind Herdentiere, wir brauchen einen Hirten. Und wir müssen geleitet werden, wir müssen zusammenkommen im Geist. Ohne Gemeinschaft, haben wir niemanden, der uns ermahnt, weil wir ermahnen uns selten, oder? Vor allem, wenn wir in Sünde geraten, dann sind wir halt schon so blind, dass wir gar nicht mehr erkennen, was gut und richtig ist. Ne? Und der Mensch ist irgendwie so krank, dass er die meiste Freude daran hat, sich selbst zu zerstören, sich selbst weh zu tun, immer Wege und Entscheidungen zu treffen, die einem schaden. Ich kenne das. Ich weiß ganz genau, manche Dinge, die ich tue, ist jetzt ein Schlimmes, aber ne, da weiß ich einfach, das wird mir jetzt überhaupt nichts bringen. Im Endeffekt habe ich mehr verzichtet, ne, wenn ich hier rumzocke oder sowas. Ich sage nicht, es ist eine Sünde oder falsch, mal rumzuzocken. Aber manchmal weiß ich einfach, ja, jetzt ist nicht die Zeit dafür oder nicht dran, ich habe anderes zu tun. Ne? Sondern gebe ich mich dem hin. Irgendwie sehnt sich mein Fleisch danach, mir selbst zu schaden. Und das Problem ist, wenn ich dem nachgehe, weil ich noch nicht reif genug bin und mein Fleisch kontrollieren kann, dann schade ich im Endeffekt alle mit. Meine Familie, weil ich die Zeit in andere Dinge investiere, oder meine Kraft oder meine Leidenschaft oder die Gemeinde, mein Dienst, ne? So in meinem Umfeld, in Mitmenschen. Und Paulus sagt dir, hey, so soll das nicht sein. Ihr habt euer Fleisch selbst zu richten, und streng zu sein mit Sünde. Aber auch in der Gemeinde. Euer Rühmen ist nicht gut. Ja, euer Rühmen ist nicht gut. Also die haben sich sogar dafür gerühmt, so was für eine tolerante Gemeinde sie sind. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Da ihr ja ungesäuert seid, denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. Ne? Dieses Passafest, und dann kam das Fest der ungesäuerten Brote. Ne? Und bevor das kam, haben sie den ganzen Sauerteig in der ganzen Wohnung haben sie geputzt und alles rausgeschmissen und so. Ne? Die Küche nochmal gewienert und so. So, damit nicht ein kleiner Krümel Sauerteig übrig bleibt. Ne? Weil wenn der an den Teig kommt, über Nacht, pff, ist alles Sauerteig. Ne? So, ist cool. Du hast ein bisschen Sauerteig, so, machst dir einen Teig, puckst es rein, dieses kleine Krümelchen, ne? Wartest eine Nacht, hast ganz viel Sauerteig, kannst du wohl backen, nimmst wohl ein Stück raus für den nächsten Teig. Und das geht ewig weiter. Ne? Paulus sagt dir, hey, unser Passahlamm ist schon gestorben, ist schon geschlachtet für uns, wir sind gereinigt. So, also schafft den Sauerteig aus euer Leben raus. Der hat da nichts zu suchen, weil im Endeffekt, auch wenn es nicht danach aussieht, wird er alles durchsäuern. So, eure ganze Gesinnung, eure ganze Beziehung und dann im Endeffekt die ganze Gemeinde. So wollen wir denn nicht mit dem alten Sauerteig Fest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten, der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und also er hat schon mal vor dem ersten Korintherbrief hatte schon mal einen Brief geschrieben an die Korinther. Und zwar nicht mit dem Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder den Räubern oder den Götzendienern, sonst müsst ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Brüder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder ein Trunkenbold oder sogar ein Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Paulus sagt hier, ich habe euch das schon mal gesagt, so dass ihr mit den Unzüchtigen keine Gemeinschaft haben sollt. Redet hier aber nicht von einem Sünder, weil wir alle sind Sünder. Keine Ahnung, ich weiß, ich bin ein Unzüchtiger, ich bin ein habsüchtiger Mensch, ich bin ein Götzendiener, ich bin ein Lästerer, ich bin ein Trunkenbold, so ein, wenn mich keiner kontrolliert, meine Frau zum Beispiel, und ich bin ein Räuber. So ein, ne? Ich bin alles an Schlechtigkeit. Ich habe alles, fast alles schon getan. Nein, nicht fast alles, aber ich habe vieles schon getan und ich bin mir sicher, weil die Bibel es mir sagt, ich werde zu allem fähig. Ne? So, alles steckt in mir. So, und wäre der Geist nicht da, würde ich weiter in diesen Bereichen wachsen. Ne? So, Paulus sagt hier aber, ihr habt doch nicht die Welt zu richten. Warum wollt ihr für Weltfrieden so die Welt besser machen? So, ne? Ich als Christ sehe mich überhaupt nicht berufen, mit einem Schild rauszugehen gegen Abtreibung, ist Mord. Ne? So, oder stopp Tierversuche oder was weiß ich denn. So, rauszugehen und die Welt zu richten, oh du Schwuler oder sonst irgendwas. Ne? So, Gott hat aber gesagt, hier ist der Vers und so. Weil Paulus sagt, hey, das sind die Menschen, die nicht errettet sind. Die sind noch nicht neu geboren, die können gar nicht anders. Wie sollen sie denn Christen werden? Ne? Die Christen haben eine Zeit lang, sind sie in der ganzen Welt, haben alle niedergemetzelt und geschlachtet und gezwungen, ihre Religion anzunehmen. Ne? Paulus sagt genau das Gegenteil. Ihr habt niemanden zu verändern. So, seid tolerant mit den Leuten da draußen. So, nehmt die so, wie sie sind, weil ihr habt nicht das Recht, sie zu richten. Die sind schon gerichtet von Gott. So, wen ihr aber richten sollt, das sind diejenigen, die sich Brüder und Schwestern nennen. So, und da sollt ihr nicht tolerant sein, sondern intolerant. So, da sollt ihr einen geraden Weg haben und eine gerade Sprache. So, das ist wichtig. So, ihr seid in der Welt, ihr bleibt in der Welt, so, aber eure Gemeinschaft, die soll rein sein. Und hier steht unter euch, also unter den Christen, die sich Brüder und Schwestern nennen oder sind, so, sollt ihr noch nicht mal Umgang haben, noch nicht mal miteinander essen, mit Habsüchtigen, Götzendiener, Lästerer, Trunkenbolde, Räuber, Unzüchtigen. Ne? Ich glaube, ich dürfte mit niemandem von euch mehr essen. So, ist hier irgendjemand, der keine unreinen Gedanken hatte irgendwann mal? So, ne? so ein oder irgendwas begehrt hat, was ihm nicht gehört. Mal gucken, wie viel gebrannte MP3s oder Filme zu Hause rumliegen, ne? Die nicht uns gehören, sondern irgendjemand anderes, die wir uns genommen haben. So ein, oder irgendwas anderes, ne? Ich meine, so ein, darum geht es hier nicht. Hier geht es nicht darum, so ein, um die bußfertigen Herzen, die da sind und sagen, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ich bin schwach, ich weiß, ich bin Sünder, aber ich sehe deine Veränderung und darauf vertraue ich und darauf lege ich meine Hoffnung, dass du Geist immer mehr formst, sodass ich immer mehr weniger mich verletze und andere. So ein, ne? So ein, sondern hier geht es um diejenigen, die in der Gemeinde sitzen und sagen, ich bin Bruder und Schwester oder draußen außerhalb rumrennen und sagen, ich bin Christsohn, aber total uninteressiert sind für das, was Gott sagt. Ne? Die halt sagen, ja, ich bin Christ. Aber was hier Gott sagt, ist mir total wurscht. Es interessiert mich nicht, was er will oder andere. Ne? Ich mache mein Ding. So ein, und Paulus sagt ja, esst noch nicht mal mit denen. Das heißt nicht zum Mittagessen einladen, so, sondern das bedeutet so viel wie Gemeinschaft haben. Ne? Wenn Essen ist Gemeinschaft, ist eine Einheit, man kommt zusammen. Ne? So, man nimmt eine Speise zu sich. So ein, die kommt in den gleichen Magen, also unterschiedliche Mengen. So ein, aber gleicher Inhalt. Also nicht der, naja, ist ja wurscht. So ein, aber er sagt hier so ein, habt keine Gemeinschaft, sondern macht in der Gemeinde dann eine klare Grenze. So, und wenn ihr euch wirklich liebt, so, dann passt aufeinander auf. Vers 12. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind? Die aber außerhalb sind, die richtet Gott. So tut den Bösen aus euren Mitteln weg. Ne? Und ich meine, es ist ein hartes Thema. Und so ein, aber ich. Seit ich in Görlitz bin, merke ich immer mehr, wie wichtig das ist. Ne? So ein, auch solche Verse wie, die habe ich damals gelesen und geglaubt und aber nicht verstanden, nicht wirklich geistlich. So ein, dass der Satan in die Gemeinde reinkommt und sucht, wen er verschlingen kann. Ne? So ein, dass auch Samen auf den Weg fällt und gleich weg ist, das habe ich erlebt. Ne? So ein, aber dass auch ein Samen aufgehen kann, Gottes Wort in einem Gläubigen. Ne? So ein, aber er einfach sich nicht trennen kann von der Welt. So, und all das, was der Heilige Geist wirkt, ne, verschlungen wird und verdorrt. Ne? So mit dem Unkraut oder am Felsen, wo keine feste Wurzeln sind. Ne? Wo es nicht um Jesus geht, sondern um irgendwas. So, um sich selbst im Endeffekt. Habe ich alles schon erlebt. Ich habe auch zugesehen, wie Satan zerfleischt hat. So, ne? Und er ist da super clever und er kommt zu uns rein. So. Das ist ein. Und ich glaube wirklich, wir Christen sind da auch auf so ein Leim gegangen von Satan, dass wir uns immer mehr um, ich rede jetzt nicht von allen Christen, ne, so, aber so kannst du mal beobachten, so, wir Christen, wir rotieren mehr außerhalb der Gemeinde als innen drin. So dieser geistliche Blick, worum es geht, ne, so, plus außerhalb, viele erreichen, viele segnen, für viele sorgen, ne. So, wir machen die Welt besser, bla, so, ne, und immer aktiv, alles aus guter Motivation heraus, um Segen zu sein, um Licht zu sein, um, ne, für Jesus zu werben und so. Aber als allererstes die Gemeinde, das ist ein ganz berühmter Vers für mich in der Bibel, ne, was mir Gott irgendwann gezeigt hat. Zuallererst die Gemeinde und dann die außerhalb. Und das ist eben das, was wir haben schon gesehen, die Korinther, die haben ihre Gaben, die gehen raus und so weiter und die wachsen da. Aber Paulus spricht hier Dinge an so und sagt so, Mann, ihr müsst euch erstmal lieben lernen. Und ihr müsst erstmal einen Blick kriegen für wer ihr seid und was ihr seid. Ne? So, wir haben schon einiges gesehen, so ein, was er hier sagt, und es kommt noch mehr. Und zum Schluss ich vergessen. War noch wichtig. Scheint nicht so wichtig. Also, ach so, ah nee, ja, auch noch was anderes. Was ich echt krass finde in Görlitz, und das habe ich bis jetzt noch nirgendwo so erlebt wie hier, also so zentral an einem Ort, ne? So ein, ist diese Gemeindezucht hier in Görlitz. Das, der Wahnsinn, habe ich noch nicht erlebt. Ich meine, ich komme komme aus Leipzig, da bin ich zum Glauben gekommen. Das ist ein bisschen anders. Ne? So, da geht es eher darum, so alle drin zu haben und drin zu behalten. So, ne? So, von daher macht man alle Kompromisse, die man machen kann. Hauptsache, die Gemeinde wächst, ne? Und keiner geht. So. Und ja, wenn sie keinen Job haben, dann werden sie halt eingestellt als Diakone, kriegen Lohn. Hauptsache, die bleiben, unsere Zahlen gehen nicht. Ne? So. Aber hier in Görlitz ist echt krass so. Sehr viele Gemeinden machen hier Gemeindezucht. Schmeißen die Leute einfach raus. So, wenn sie in Unzucht leben. Ne? So. Oder in anderen Sachen. So. Und da muss ich sagen, das ist mir echt ein Vorbild und Respekt. So. Dass sie es wirklich so ernst nehmen. So. Und diese Heiligkeit der Gemeinde, dass ein Sauerbruchplatz bleibt. Ne? Das Erschreckende dabei ist aber dass ich jetzt so viele, echt so viele Beispiele hier gehört habe in Görlitz, seit ich hier bin, von Christen, die rausgeschmissen wurden, weil irgendwie lerne ich die dann alle kennen, dass das alles ohne Liebe passiert ist. Ne? Ohne, keine Ahnung, die eine muss sich anhören, so, Jesus ist jetzt nicht mehr dein Freund. Ne? Die war in der Leitung, die hat sich verliebt in einen Mann, der Jesus nicht kennt. Die haben miteinander rumgemacht, sie ist schwanger geworden. Und ja, die Pastoren haben einen dicken Brief geschrieben, rausgeschmissen vor der Gemeinde und haben halt gesagt, Jesus ist nicht mehr dein Freund. Ne? Also du bist verloren. Und so viele andere, die jetzt noch dazugekommen sind, die mir erzählt haben, ja, die haben mich dann einfach rausgeschmissen und das war's dann. Ne? Mein Partner, den ich dann hatte, das war der erste Eindruck von Christen, ne? Von Gott, von Jesus, so wie er ist, und da ist auch kein Zurück mehr. Ne? Aber das Krasse hier, finde ich, ist halt wieder unser Gott. Ne? Beim 2. Korinther, da lesen wir über den Typen hier, der mit seiner Schwiegermutter nochmal. Paulus schreibt es dann an. Der hat sich nicht nämlich in der Welt bekehrt, wieder, also Buße getan. Und hat erkannt, was er da gemacht hat und wie weit sie ihn entfernt hat von Gott. Und im 2. Korinther 2 lesen wir dann wieder von ihm in Vers 1. Ihr könnt dann gerne nochmal zu Hause das davor lesen und dann, wie es weitergeht. Ich will jetzt das nur ganz kurz. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Denn wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Ne? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude und euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben und unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Ja, dann geht es noch weiter, aber ist es so wurscht. Denn wenn ich euch betrübt, wer ist dann der Freund, welcher von mir betrübt wird? Ist so wurscht. Müsst ihr dann selber nochmal lesen. Jedenfalls, der Typ kommt wieder zurück, aber die Gemeinde macht folgenden Fehler. Und zwar haben sie keine Gnade mehr für denjenigen. Es war jetzt nicht die Stelle, die ich gesucht eigentlich.
Das war eigentlich ab Vers 5, oder?
Oh ja, kann sein. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage über euch alle. Ja, da geht es um den Typ. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug. Ne? Er wurde bestraft von der ganzen Gemeinde. Ne? Indem sie gesagt haben, du darfst denn erstmal jetzt keinen geistlichen Anteil haben und keinen geistlichen Segen empfangen, sondern dann geh deinen Weg jetzt. Ne? Aber ohne geistlichen Rückhalt, ohne Gemeinde. So dass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost. Nee, warte mal. Vers 6 nochmal. Für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, sodass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum mahne ich euch, Liebe gegen ihn walten zu lassen. Es geht, wenn ich meine Kinder, wenn ich wirklich mal, ich hoffe, das werde ich nie, aber an einen Punkt kommen, wo ich wirklich sage, so, ich werde dir jetzt nicht mehr helfen. Ne? So, bis du wieder klar wirst oder Hilfe willst, richtige Hilfe willst, so, dann sind meine Kinder für mich nicht gestorben. Ne? So, ich werde die trotzdem besuchen, ich werde für sie beten, ich werde ihnen nachgehen. So, ne? So, und wenn sie wieder zurückkommen, wieder verlorene Sohn, da, was Glücklicheres kann ich gar nicht haben. Ne? So, und genauso sagt Paulus hier, ja, gut, jetzt habt ihr auf mich gehört und ihr habt den wirklich aus der Gemeinde rausgesetzt und Satan übergeben. So, aber hey, der hat doch wieder Buß getan. So, wie lange wollt ihr ihm das dann jetzt vorhalten? So, ne? Freut euch, Sohn, er hat es jetzt kapiert und jetzt sucht er wieder die Gemeinschaft. Also nehmt ihn auf, seid liebend und gnädig. So, ne? Und seid ihm jetzt wieder Trost, Sohn, weil er geht jetzt wieder den richtigen Weg. So, es sind im Endeffekt geht es nur um die Liebe und wir kommen bald zum 1. Korinther 13. Ne? Das Lied, der hohe Lied der Liebe heißt es. Ne? So, dazu sind wir berufen, sagt die Bibel. So, aber wie ist es denn jetzt, wenn jemand sich wirklich gegen Gott stellt? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich will das auch nicht. Ich will nicht, dass das hier eine Gemeinschaft wird, so wo alles erlaubt ist. Ne? So, dann, es gibt genug Gemeinden und es gibt ganz viele verschiedene, so, dann soll der oder diejenige lieber in eine andere Gemeinde gehen. So, ne? Und ich glaube, die da sind, uns ist das allen wichtig. So, naja, gut, die nicht. Aber ne, so ein, das, so ein, wir wollen nicht alles hier drin haben, sondern wir wollen, dass es hier der Heilige Geist, der Wohnort vom Geist wird und bleibt, ne? So ein Tempel ist, ein Gottesdienst wirklich für Gott, so wie er ist. So ein, es sind, also wenn es wirklich passiert, ne, dann sollen wir denjenigen behandeln wie jemanden, den Jesus nicht kennt. Ne? Obwohl er noch gerettet ist. So ein, und die Frage ist halt, ja, wie behandle ich denn jemanden, der Jesus nicht kennt? Ne? Ja, ich will mein Leben geben und mein Kreuz auf mich nehmen. Und ich danke dir, dass du einfach ein Gott bist, der voller Gnade ist, der nicht unsere Schuld sieht, sondern ja, diese wichtige Schöpfung, die dir so wertvoll ist, die du so sehr liebst, mit der du so einen heiligen Bund eingegangen bist. So, dieses Einswerden, diese Gemeinschaft, die wir nur hier in der Ehe finden. Ich bitte dich, dass du uns, ja, dass du uns hilfst, einfach so den Weg zu gehen. Also, wenn unser Herz nicht bußfertig ist, dann ja, sei uns gnädig, ja. So, aber ich danke, dass du auf uns wartest, dass du mitgehst, dass du uns als Gemeinde noch berufen hast, weiter zu lieben. So, und ich danke dir, ja, dass du wartest. So, dass du uns nicht einfach verloren lässt, selbst wenn du uns mal Satan übergibst, so, dann nur damit wir wieder zurückkommen. So, und erkennen, was wir an dir haben. Und ich danke dir für die Momente, wo wir das wissen. Auch jetzt, wo meine Frau mal nicht da ist, so danke ich dir echt. So, das ist wirklich ein Segen manchmal einfach. So, und dann wieder zu wissen, was man hat an seinem Partner. So, und was man eigentlich vermisst, wenn derjenige wirklich nicht mehr da ist. So, und, ja, und ich hoffe, dass das hier nie passiert, so, dass wir die Schritte gehen müssen. Aber wenn es dran ist, dann bitte ich dich, dass du uns alle echt so dann die Liebe gibst, die wir brauchen, um ja, auch darauf zu vertrauen, sodass die Wahrheit im Endeffekt zurückbringt und festhält. Und wir wollen dich hier anbeten und deswegen kommen wir zusammen. Und ich bitte dich, dass du unsere Gemeinschaft beschützt und dass du uns auch zeigst, so was dran ist und was nicht. So, und Und Heiliger Geist, öffne uns da immer mehr die Augen, dass wir echt immer mehr erkennen, so was wir einander hier haben, was Gemeinschaft wirklich bedeutet. Was wir hier wirklich für eine Rolle haben, sodass wir uns wirklich öffnen, sondern dass wir wirklich ja, austeilen, was du uns gegeben hast für jeden hier. Und danke, dass wir nicht allein sind, sondern dass wir Familie haben. Und ich bereue keinen Moment, wo ich mich für die Gemeinschaft entschieden habe. Im Endeffekt habe ich dich immer getroffen, so, selbst wenn du der schlechtesten Predigt. So, aber trotzdem hast du immer was da. So. Singen wir noch ein Lied und dann gebe ich euch noch 3 Minuten, falls jemand was noch zu sagen hat oder. Schlagen.